die Geiseln sind genauso abgemagert, wie mein Großvater es damals war. Die Videos, die wir dort sehen, wie sie ihr eigenes Grab schaufeln müssen. Auch die Juden in den Konzentrationslagern mussten ihr eigenes Grab zum Teil schaufeln. Religionsfreiheit ist Bestand der deutschen Gesetze und ich kann sie aber nicht unbescholten ausleben. Das kann doch nicht sein. Diese Gleichzeitigkeit fehlt auch so ein bisschen, dass man sagt, ich kann ja auch um Kinder in Gaza trauern und trotzdem auch mit den Menschen in Israel zusammenstehen. Das fehlt definitiv auch. Es hilft mir nichts, dass der deutsche Bundeskanzler weint in einer Synagoge und im nächsten Atemzug Israel nicht hilft.
Das ist Machtspiel, der Politikpodcast von NZZ und Prost Stiftung. Jeden Donnerstag diskutieren wir über das, was Deutschland bewegt. Heute spreche ich mit der Autorin und Journalistin Sarah Cohen-Fantel über ihr Leben in Israel vor und nach dem 7. Oktober 2023, dem Tag des Überfalls der Hamas auf das Land, als mehr als 1200 Menschen getötet und mehr als 250 verschleppt wurden. Und welche Parallelen es zur Geschichte ihrer eigenen Familie zur Zeit der Nazi-Herrschaft gibt. Darüber hat sie nämlich ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wie alles begann und sich jetzt wiederholt«. Meine jüdische Familiengeschichte. Herzlich willkommen, Sarah Cohen-Fantel. Sarah, schön, dass du heute da bist und mit mir sprichst.
Hallo.
Du bist mir aus Tel Aviv zugeschaltet.
Genau, guten Morgen.
Guten Morgen. Sarah und ich duzen uns, weil wir ungefähr ein Alter sind. Das ist etwas merkwürdig, wäre sich zu siezen. Wir nehmen das Gespräch auf am Mittwoch, den 8. Oktober. Gestern war der zweite Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel. Wie hast du diesen Tag mit deiner Familie erlebt? War das ein Tag der Trauer oder gab es auch so etwas wie Hoffnung angesichts des 20-Punkte-Plans von Donald Trump und den Verhandlungen in Ägypten, die gerade stattfinden?
Also es war bereits letztes Jahr so, dass mein Mann und ich am 6. Oktober, und das war dieses Jahr auch wieder so, uns wieder daran erinnert haben, wie der 6. Oktober 2023 war, weil der war so... ja, so friedlich und so schön eigentlich. Wir hatten unser Haus angeguckt, unser neues und ausgemessen. Das sind die letzten Fotos auf meinem Handy vor dem Massaker. Wir waren im Koscherladen, es war ein Feiertag, Schabbat kam. Also alles war ja sehr positiv eigentlich. Und daran haben wir uns auch jetzt wieder vor zwei Tagen erinnert und haben uns dann angeschaut und gesagt, wie kann das zwei Jahre her sein? Und wie sehr hat sich unser Leben und unsere Realität wirklich komplett verändert? Also es gibt wirklich ein Leben vor und nach dem 7. Oktober für uns. Es hat sich alles verändert. Man muss sich überlegen, meine Tochter war damals ein Baby, noch kein Jahr alt. Und jetzt ist sie bald 4, also sie wird 4 im Januar. Und das Gute ist, dass sie so klein sind, dass sie das nicht verstehen, was dieser Tag für uns bedeutet. Deswegen für die versuchen wir natürlich auch einfach, uns da ein bisschen zusammenzureißen. Aber wir haben uns dann mit Freunden getroffen und wir haben eigentlich alle den ganzen Morgen immer mal wieder geweint, weil natürlich die Nachrichten uns den ganzen Tag auch die Bilder wieder zeigen vom 7. Oktober. Und es sind einfach so schreckliche Dinge passiert an dem Tag. Aber, und das ist ganz wichtig, wir müssen die in Erinnerung behalten, weil wir haben große Angst davor, dass man vergisst so schnell. Die Welt vergisst ja auch so schnell und wir sind davor ja auch nicht gefeit, dass wir sowas nicht auch irgendwie so ein bisschen vergessen im Alltag und im Kriegsalltag. Aber wenn wir das vergessen, dann sind wir halt irgendwann vielleicht wieder in der gleichen Situation. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, diesen Schmerz auch wieder nachzufühlen und sich zu erinnern, was es bedeutet, wenn wir nicht aufpassen, nicht aufmerksam sind, vielleicht auch ein bisschen arrogant sind. Also Israel, der Verteidigungsapparat hat immense Fehler gemacht über Jahre. Die Politik hat Fehler gemacht. Das müssen wir uns auch eingestehen. Die Armee war völlig überfordert an dem Tag. Also solche Dinge müssen wir in Erinnerung behalten, damit sowas halt wirklich nie wieder passieren kann.
Ich habe mir gestern nochmal, es gibt ja eine Website zum 7. Oktober mit einer Galerie, was ist in den Kibbutzen passiert, was ist mit den Geiseln passiert an dem Tag, wie sahen die Entführungen aus. Da kann man sich das nochmal angucken und schon als Person, die quasi nicht betroffen ist, außer man ist als, ich bin auf eine Art als Deutsche betroffen, ist das so schrecklich, sich, also diese verbrannten Menschengesichter, also zusammengeschmolzen, die, ich glaube, das Schlimmste für die meisten Menschen sind diese blutigen Kinderzimmer. Ja. Es ist einfach, man kann es einfach nicht fassen, auch dass es erst zwei Jahre her ist. Was würdest du sagen, hat sich seit dem 7. Oktober für dich, für deine Familie am meisten verändernd?
Alles auf jeden Fall. Wir haben das Land wieder gewechselt. Wir haben am 10. Oktober alles gecancelt. Das neue Haus, das neue Restaurant. Mein Mann ist israelischer Koch. Wir hatten ein Catering, ein koscheres. Das lief auch alles wirklich gut. Und wir wurden mit Hass überzogen. Also ich habe so viele gewaltvolle Nachrichten bekommen, die mich betroffen haben, die meine Kinder betroffen haben. Mein Mann konnte nicht zur Arbeit gehen.
Schon nach dem 7. Oktober, sagst du?
Direkt nach dem 7. Oktober. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Da war ja noch nichts passiert in Gaza. Also es gab jetzt ja noch keinen Krieg, so wie es den jetzt gibt. Sondern da gab es vor allen Dingen nur die Tatsache, dass jeden Tag neue Videos aufgetaucht sind, wie unsere Kinder entführt werden, getötet werden.
Wenn du unsere Kinder sagst, dann meinst du die Kinder von Israelis, von Menschen, die in Israel leben.
Ja. Und da wurden mir schon Nachrichten geschickt, die habe ich immer noch auf meinem Handy. Ich soll nach Gaza verschleppt werden und gruppenvergewaltigt
Wahnsinn.
Werden. Meine Kinder sollen zwangskonvertiert werden. Also unsere Catering-Webseite wurde geflutet von Hassnachrichten, öffentlich und privat. Also mein Mann konnte nicht mehr in die jüdische Einrichtung gehen zu Beginn, um dort Essen zu machen. Meine Kinder konnten nicht in den jüdischen Kindergarten gehen, weil es nicht genügend Polizeipräsenz gab, um alle Einrichtungen in Berlin und auch alle Personen, die Schutz brauchten, zu beschützen. Und ich musste meinem Sohn sagen, er soll bitte nicht Hebräisch auf der Straße mit mir sprechen. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist so nah dran an dem, was meine Urgroßmutter mit ihren Kindern erlebt hat, dass ich in Berlin wieder nicht frei jüdisch sein kann. Man muss wissen, in den jüdischen Kindergärten gibt es immer so zu Schabbat einen Koffer für die Ima oder den Abashe Schabbat, also die Mama vom Schabbat oder den Vater vom Schabbat. Und die Kinder kriegen so einen kleinen Koffer. Und damit ist mein Sohn rumgelaufen zum Auto und ich dachte, oh Gott, das geht gar nicht mehr hier. Wir haben in Kreuzberg, Neukölln gelebt, da steht da mit hebräischen Buchstaben drauf, da ist ein Davidstern drauf. Aber es kann doch nicht sein, dass mein Dreijähriger sich jetzt verstecken muss oder seine Identität oder ich ihm das Gefühl geben muss, irgendwas sei falsch mit ihm. Und das war wirklich, nach 3 Tagen haben mein Mann und ich gesagt, okay, wir gehen zurück nach Israel und das haben wir dann noch relativ schnell alles in die Wege geleitet. Und seitdem hat sich natürlich verändert, dass wir wieder in Israel leben. Wir sind sehr glücklich hier, wir bereuen diese Entscheidung nicht. Unsere Kinder kannten Sirenen, Alarme. Meine Tochter kennt es, seitdem sie in meinem Bauch ist. Mein Sohn kennt es, seitdem er 1 Jahr alt ist.
Wie erklärst du das deinen Kindern, wenn die Sirenen läuten, wenn Alarm ist? Was sagst du denen?
Also zu Beginn habe ich das einfach gar nicht erklärt. Ich habe einfach gesagt, wenn die Sirene ertönt, müssen wir in unseren Schutzraum gehen. Und mein Sohn ist jetzt 5, der fragt andere Fragen natürlich mittlerweile. Dann sage ich ihm, dass Israel uns beschützt, dass das der Iron Dome ist. Also ich spreche gar nicht über die Gefahr, gar nicht über Raketen und Terroristen, das möchte ich einfach noch nicht in dem Punkt. Aber ich weiß auch nicht, wie lange ich dem Ganzen noch aus dem Weg gehen kann. Also irgendwann wird er mich auch fragen, aber warum muss der Iron Dome uns denn beschützen? Und das wird ein schwieriges Gespräch.
In deinem Buch, du hast gerade deine Kinder erwähnt und wie du mit denen über diese schwierige Lage sprichst. In deinem Buch spielen Kinder und die Perspektive von ihnen auf das, was passiert zur Zeit des Nationalsozialismus ja eine zentrale Rolle. Dafür hast du dich intensiv mit deiner eigenen Familiengeschichte auseinandergesetzt. Deine Urgroßmutter ist Holocaust-Überlebende. Wie war das, das Buch zu schreiben? Was war der Auslöser dafür?
Der Auslöser liegt tatsächlich schon 10 Jahre zurück. Es hat ein bisschen gebraucht, bis das Buch fertig geworden ist. Ich bin damals nach Auschwitz gefahren und habe dort einen Koffer gesehen, gefunden, entdeckt mit dem Namen meiner Urgroßmutter. Und dann habe ich über diesen Besuch zum Holocaust-Gedenktag einen Artikel geschrieben und habe darauf sehr viel Feedback bekommen, sehr viel positives Feedback bekommen, weil es eben der Blickwinkel aus der 3. bzw. 4. Generation ist. Und ich habe diesen Artikel damals meiner Großtante, die auch Holocaust-Überlebende ist, also die Tochter meiner Urgroßmutter, vorgelesen und habe da sehr viel in ihr losgetreten. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich möchte, dass du dieses Buch über unsere Familie schreibst. Du sollst unsere Familiengeschichte aufschreiben. Das wollten wohl schon mehrere mit ihr, aber sie hätte durch den Artikel verstanden, dass ich tatsächlich verstanden hätte und da auch sensibel vorgehe. Und dann ist meine Großtante, die wirklich eine der tollsten, stärksten Persönlichkeiten war, die ich kannte, die ist 3 Monate später verstorben, aus dem Nichts. Sie hat mir dann noch davor das letzte Interview gegeben, hat sich alles von der Seele gesprochen, hat mir alles erzählt, woran sie sich erinnert. Und das war so der ausschlaggebende Punkt. Dann habe ich natürlich mit meinem Vater gesprochen, mit meiner Großmutter. Mein Großvater lebt leider nicht mehr. War in Yad Vashem, habe alle möglichen Papiere zusammengesammelt.
Also Yad Vashem, die Gedenkstätte in Israel.
Genau. Und die haben mir alles zur Verfügung gestellt. Also ich habe alle von den Nazis, alle Karteikarten, alles, was die dokumentiert haben über meine gesamte Familie, mit jedem Transport, wie sie wirklich im Detail aufgeschrieben haben, wer sie sind, warum sie gefangen wurden, also weil sie Juden sind, dass ihnen der Zeh abgefroren ist. Also alles wird detailliert dort aufgelistet und habe dann angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und es hat ein bisschen gedauert, weil es wahnsinnig emotional ist. Es ist sehr, sehr schwer und es ist viel Recherchearbeit. Es gab Corona, Kinder, Krieg, 7. Oktober, Arbeiten. Also solche Sachen kommen natürlich auch noch mit dazu. Ja, und es war generell, ich habe es jetzt hier in Israel fertig geschrieben, war sehr emotional und ich habe manchmal auch geweint dabei. Mir ist manchmal auch wirklich schlecht geworden, weil ich auch nochmal Sachen recherchiert habe, was die Nationalsozialisten gemacht haben. Also ich wusste nicht, dass man aus der Haut von Juden Lampenschirme hergestellt hat und die dann sich hohe Rangoffiziere in ihre Büros gestellt haben als Trophäe. Also als ich das gelesen habe und natürlich dann auch sehr genau detailliert recherchiert habe, die Lampen gesehen habe, da ist mir alles vergangen. Das fand ich, also es ist ja überhaupt nicht vorstellbar.
Das
ist
so ein Level an Perversion, das man gar nicht fassen kann.
Und ich muss sagen, es erinnert mich so ein bisschen an das, was hier auch am 7.10. passiert ist. Danach wurden Köpfe und Menschen, die entführt wurden, auf eBay zum Beispiel zum Verkauf angeboten. Und es wurde auf einen Kopf von einem Soldaten, der war, und das ist auch so schwierig. Ich kann das
habe ich noch gar nicht gehört.
Wenn Menschen sagen, es gibt Fotos davon, wenn Menschen sagen, das seien Soldaten, dann möchte ich immer wieder daran erinnern, das ist so, als wäre in Deutschland Bundeswehrpflicht noch und ein 18-, 19-, 20-Jähriger wird von Terroristen entführt, beziehungsweise ihm wird der Kopf abgehackt, der wird entführt nach Gaza und dann stellt man den für $10,000 ins Internet. Und dann möchte ich mal die Deutschen sehen, die sagen, ja, ist aber ein Soldat. Also das ist so, das ist mir, und der Vater hat ein Interview gegeben, der hat das gesehen. Ich meine, die Eltern sehen diese Dinge, die werden informiert und dieser Kopf wurde nach Monaten in Gaza geborgen und nach Israel zurückgebracht und dann mit dem Rest des Körpers beerdigt. Dazu muss man wissen, im Judentum ist es sehr wichtig, dass man mit so intakt wie möglich beerdigt wird. Und alleine, dass die Eltern mit der Tatsache leben müssen, für den Rest ihres Lebens zu wissen, wie ihr Kind ermordet wurde und was damit gemacht wurde, ist ja eine Hölle. Ist ja eine Hölle auf Erden.
Ja, das ist wirklich unvorstellbar. Ich kannte diese Geschichte noch gar nicht. Du beschreibst in deinem Buch den Antisemitismus, den Hass, der sich durch die Jahrzehnte zieht, quer durch unterschiedliche politische Systeme und den mehrere Generationen deiner Familie, natürlich auch anderer Familien, erfahren mussten. Und im Zentrum steht die Urgroßmutter Zdenka mit ihrem Mann Rudolf und den Kindern Tomasz und Helga. Dein Buch spielt vor dem Zweiten Weltkrieg. Damals hat die Familie in Prag gelebt. Wie haben die damals gelebt?
Also meine Familie hat tatsächlich sehr gut gelebt, gut bürgerlich. Mein Urgroßvater war Anwalt, hatte eine Kanzlei in Prag. Meine Urgroßmutter hatte einen Modesalon. Die Kinder sind, also mein Großvater, meine Großtante sind auf Privatschulen gegangen. Es gab einen Chauffeur, es gab Dienstmädchen. Also sie haben ein wirklich gutes Leben geführt. Und meine Urgroßmutter hat dann, also man muss dazu wissen, Prager Deutsche sprechen sowohl Tschechisch als auch Deutsch. Und sie hat dann einmal zu ihrem Mann gesagt, ich verstehe nicht, warum du nicht merkst, dass hier sich was zusammenbraut, das sehr, sehr gefährlich ist. Du verstehst doch, was der Führer sagt. Also die hatten ja den Vorteil, sie haben ja Deutsch verstanden. Aber mein Urgroßvater hatte im Ersten Weltkrieg gedient und hatte ein Abzeichen und hat gesagt, nein, war die Deutschen, das ist so ein gebildetes Volk und ich stand auch da auch an deren Seite und so weiter. Da wird uns nichts passieren. Wir sind doch gute bürgerliche Menschen, wir halten uns an die Regeln und das ist ja auch weit weg. Und ja, sie hatten Streit darüber, aber sie hat sich ihm gebeugt. Und sie sind geblieben und dann hat sich dieses wirklich schöne Leben verändert. Ihnen wurde die Anwaltskanzlei weggenommen. Meine Urgroßmutter war eigentlich sicher, dass man ihr den Modesalon schließen würde. Aber die Nazis haben sie tatsächlich benutzen wollen, um solche, also so ja, Jacken herzustellen oder Mäntel oder sowas. Und sie war sehr geschickt und hat es noch hingekriegt. Sie hat gesagt, ja, ich kann aus einem Ballen 12 herstellen, aber sie konnte 13 herstellen. Und diesen 13. hat sie dann unter der Hand verkauft, damit sie noch ein bisschen Einkommen für die Familie haben. Und dann mussten sie ihre Wohnung verlassen, mussten mit anderen Familien in einer fremden Wohnung zusammenleben. Sie hatten dann ein Zimmer für sich und die Kinder. Ihr ganzes Hab und Gut wurde ihnen weggenommen. Und dann haben sie den Bescheid bekommen, dass sie sich einfinden müssen am Bahnhof. Und das war der Tag, an dem sie dann deportiert wurden.
Deine Urgroßmutter hatte quasi den richtigen Instinkt, aber sie haben sich als Familie nicht dazu entschlossen und wurden dann schrecklicherweise deportiert. Was ist danach passiert?
Die wurden nach Theresienstadt gebracht und dann wurden sie nach Auschwitz gebracht und dann an einem bestimmten Zeitpunkt wurden sie getrennt und dann waren sie in unterschiedlichen Konzentrationsarbeitslagern und auf unterschiedlichen Todesmärschen. Also sie haben dann ganz unterschiedlich getrennt voneinander Dinge erlebt und etwas, was man fast nicht glauben kann, man muss dazu wissen, 64 Menschen aus meiner Familie wurden getötet und 3 haben halt überlebt. Und diese 3 haben sich dann nach dem Kriegsende völlig abgemagert, ohne nichts. Also sie hatten nichts, nur das, was sie im Leib hatten, haben sich zufällig in Prag auf der Straße.
Ich glaube, du hast geschrieben, dein Großvater wog noch 27 ja, Kilo.
Ihm ist ein Zeh abgefroren. Und ich meine, wir sprechen hier von einem 16-jährigen jungen Mann. Das ist ungefähr das Gewicht eines Kleinkindes. Das war dann halt so, sie sind sich dann auch in Prag auf der Straße tatsächlich in die Arme gelaufen und konnten es nicht glauben. Also meine Urgroßmutter hat ein Kind verloren an die Nazis, er wurde vergast. Mein Großonkel Honza und ihren anderen Sohn Thomas, mein Großvater, hat sie dann in Prag wiedergefunden.
Wirklich unglaublich, ja, als Geschichte.
Das ist tatsächlich unglaublich. Aber wenn ich noch hier hinzufügen darf, weil wir jetzt darüber sprechen, über dieses Abgemagertsein und über dieses Gewicht, das ist wieder so eine Parallele, die wir jetzt zu unseren Geiseln ziehen. Und das ist ja auch das, was diesen Krieg tatsächlich am Laufen hält, in Anführungsstrichen. Würde man uns unsere Geiseln wiedergeben, dann hätte auch die israelische Regierung natürlich viel weniger Legitimierung, in Gaza weiter diesen Krieg zu führen, obwohl, und das muss man auch ganz klar sagen, die Geiseln sind ein Kriegsziel und das Wichtigste für mich persönlich, aber es ist schon auch extrem wichtig, dass die Hamas nicht mehr an der Macht ist. Also, weil die Regierung in Israel hat Verantwortung für die Geiseln, aber auch Verantwortung für alle anderen Menschen hier in Israel. Und dass sich der 7. Oktober wieder...
Dass sich der 7. Oktober nicht wiederholt.
Und die Geiseln sind genauso abgemagert, wie mein Großvater es damals war. Die Videos, die wir dort sehen, wie sie ihr eigenes Grab schaufeln müssen. Auch die Juden in den Konzentrationslagern mussten ihr eigenes Grab zum Teil schaufeln. Weil irgendwann haben die Nazis so extrem viele Menschen so schnell vergast und getötet, dass die nicht mehr hinterhergekommen sind. Was mein Großvater sein ganzes Leben lang nicht vergessen konnte, ist, wie er gehört hat, wie Menschen, die angekommen sind in Auschwitz, in eine Grube geschüttet wurden von LKWs und die ganze Nacht dort einfach nur geschrien haben und langsam gestorben sind. Das sind Dinge, die er hören musste, diese Schreie. Und das sind so Parallelen, die sehe ich ganz klar zwischen Hamas und den Nazis.
Du hast gerade gesagt, du siehst ganz klare Parallelen zwischen dem 7. Oktober und das, was von 1933 bis 1945 in Deutschland passiert ist. Wie erklärst du dir, dass andere Menschen das offensichtlich nicht so sehen? Also wir sehen ja die pro-palästinensischen Demonstrationen, pro-palästinensisch ist freundlich ausgedrückt, und wie viele Menschen da protestieren gegen die Kriegsführung in Gaza. Da gibt es auch offene Hamas-Verherrlichung natürlich. Und wie wenige dann doch insgesamt zu den israelischen Solidaritätsbekundungen kommen. Also die Parallelen sind ja vorhanden. Du hast die ausgehungerten Geiseln erwähnt. Eine Geisel muss ihr eigenes Grab schaufeln. Aber offensichtlich löst das bei vielen Leuten wenig aus, beziehungsweise ihre Solidarität gilt da nicht diesen Geiseln und Israel.
Ja, also ich glaube, da kommen so unendlich viele Dinge zusammen. Zum einen glaube ich, dass die deutschen Medien nicht genug zeigen, was die Hamas tut. Also ich habe noch nie in den deutschen Medien mitbekommen, dass man die Köpfe der Hamas, die im arabischen Fernsehen stehen und sagen, wir finden den 7.10. gut, wir werden ihn wiederholen, Tod allen Juden, Tod Israel, das wird überhaupt nicht kommuniziert. Die Geiseln sind fast kein Thema. Ich glaube, sehr wenig Menschen Menschen wissen in Deutschland, dass es deutsche Geiseln gibt in der Hamas-Gefangenschaft, setzen sich dafür definitiv zu wenig ein. Es hat zum einen was mit Bildung zu tun, es hat was mit Social Media zu tun, es hat was mit falschen Fakten, Narrativen und Propaganda zu tun. Es hat was damit zu tun, dass man selber keine Schuld mehr empfinden möchte, dass man endlich die Geschichte verändern kann, nämlich zugunsten deutscher Nachkriegszeit, dass es nicht mehr die Schuld der Deutschen ist, sondern eigentlich sind ja die Israelis und die Juden die Bösen. Das ist ja Wahnsinn, wie auch alles, was Remember und also ich meine, das wird alles jetzt benutzt für Gaza. Es ist eine absolute Übernahme der Geschichte und es wird alles verdreht. Und dann hinzu kommen diese pro-palästinensischen Demonstrationen. Das sind für mich anti-israelische Demonstrationen. Da finden sich zusammen Linksextremisten, da finden sich für mich zusammen Islamisten. Wären das Friedensdemonstrationen, wo man eine palästinensische Flagge und eine israelische Flagge wehen lässt, wo man sagt, wir wünschen uns für beide und wir legen Druck auf die Hamas. Also, wo ist denn der Druck? Wo ist denn der Druck seit dem 8. Oktober 2023? Der Hamas zu sagen, hört auf, gebt die Geiseln frei, legt die Waffen nieder. Das hätte kommen müssen von Deutschland, Frankreich, England, Italien, Spanien. Was machen die alle? Im Gegenteil, auch die Politik erkennt einen palästinensischen Staat an. Während die Hamas noch an der Macht ist, ich verstehe die Welt nicht mehr, aber ich glaube, meine Familie hat damals auch die Welt nicht verstanden. Und ich glaube auch, dass es gar nicht nur was mit Israel und dem Nahen Osten zu tun hat. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass die Gesellschaft generell und die Welt generell gerade an einem Punkt ist, wo Menschen sehr unzufrieden sind. Immer wenn Menschen unzufrieden sind, dann fängt es an, dass man einen Verantwortlichen braucht. Und dieser Verantwortliche ist über die Geschichte hinweg, über Jahrhunderte hinweg, immer wieder sind es die Juden. Es trifft dann immer auch andere Minderheiten. Es wurde im Holocaust nicht nur Juden getötet. Es wurden behinderte Menschen getötet. Es wurden homosexuelle Menschen getötet. Es wurden People of Color getötet.
Hattest du diese Wahrnehmung auch schon als Kind in Deutschland? Du bist ja in Deutschland aufgewachsen oder erst als Erwachsene. Wann hat sich das entwickelt?
Nee, ich kenne Antisemitismus, seitdem ich ein Kind bin, also sowohl in der Schule mit Lehrern, die, das erwähne ich auch in dem Buch, die einen dafür benutzen, über den Holocaust zu erzählen, aber überhaupt keine Sensibilität an den Tag legen, wenn einem dann die Bilder aus dem Holocaust zu viel sind.
Du beschreibst in deinem Buch, dass als es um den Nationalsozialismus geht, fragst du deine Lehrerin, ob du das Klassenzimmer verlassen darfst, weil es dir zu nahe geht und sie lehnt es ab.
Genau, sie lehnt es ab und sie sagt auch, ist jetzt lange her, aber sie sagt im übertragenen Sinne, dass ich mich halt nicht so anstellen soll. Ich müsste das genauso ertragen wie alle anderen. Also ich müsste das genauso sehen, wo ich mir denke, ja, ich kenne das. Also ich kenne die Geschichte, ich kenne die Bilder, ich kenne das von meinem eigenen Großvater. Ich sehe da meinen eigenen Großvater in diesen Bildern. Und das ist der Unterschied zwischen ihr und mir, denn es ist ihr Großvater, der das getan hat. Und diese Sensibilität gibt es nicht und die gibt es auch jetzt ganz extrem nicht an deutschen Schulen, was ich berichtet bekomme von Freundinnen, die Kinder in Deutschland haben, an staatlichen deutschen Schulen, die jetzt alle die Schulen wechseln zu jüdischen Schulen. Die jüdischen Schulen sind jetzt überfüllt in Deutschland. Und ja, ich kenne das aber auch von Mitschülern, die beschimpfen, die mich bedroht haben. Ich kenne das von Konzerten, wo Bands, rechtsradikale Bands aufgetreten sind und die ganze gröhlende Masse. Also ich kenne Antisemitismus als Kind, als Jugendliche und auch als junge Erwachsene in Berlin, bevor ich nach Israel gegangen bin.
Der Antisemitismus war für dich auch ein Grund, nach Israel auszuwandern oder in Israel zu leben. Du bist 2017 ausgewandert. Du hast auch die israelische Staatsbürgerschaft. Kannst du beschreiben, welche Hoffnungen haben sich damals damit verbunden, als du diese Entscheidung getroffen hast?
Ich wollte ein selbstverständliches jüdisches Leben und zwar in Sicherheit. Das klingt immer erstmal ein bisschen komisch, weil hier ja Raketen fliegen und es Terrorismus gibt. Aber Terrorismus gibt es mittlerweile auch in Deutschland. Also ist jetzt nicht mehr so ein großer Unterschied.
Es wurde gerade knapp ein Anschlag von mutmaßlichen Hamas-Mitgliedern in Berlin verhindert.
Genau. Und auch übrigens nicht aufgrund des deutschen Sicherheitsapparates, sondern
des israelischen.
Ja, der Mossad, der da immer wieder Deutschland aus der Klemme hilft. Ich glaube, sonst wären die Terroranschläge auch schon deutlich größer in Deutschland und auch in Europa. Aber ja, ich hatte die Hoffnung auf ein selbstverständliches jüdisches Leben und habe auch genau das bekommen. Also ich habe meinen Mann hier kennengelernt. Wir erziehen unsere Kinder jüdisch. Die können Hebräisch sprechen, singen, die Feiertage werden hier gefeiert und ich fühle mich hier mehr zu Hause, mehr akzeptiert und auch mehr verstanden.
Aber also ich glaube, für viele Hörer ist es ein Widerspruch, sich gegen ein Leben in Deutschland zu entscheiden, wo es natürlich einen steigenden Antisemitismus gibt, wie Statistiken auch zeigen, aber wo es ja dennoch relativ sicher ist und eben man nicht regelmäßig im Bunker fliehen muss und sich stattdessen für ein Leben in Israel zu entscheiden, wo, du hast es gerade schon beschrieben, auch Terror irgendwie zum Alltag gehört und eben auch der 7. Oktober stattgefunden hat. Kannst du noch mal sagen, warum diese Abwägung? Wäre man nicht ganz rational betrachtet in Berlin immer noch sicherer?
Nein, wäre man nicht. Ganz rational betrachtet wäre ich in Berlin nicht sicherer als in Israel. Als ich hier im Krieg saß, jede Nacht mit meinen Kindern im Raketenhagel, hat mein Vater mir geschrieben natürlich, dass er sich Sorgen macht und dass er hofft, dass es mir gut geht und uns gut geht. Und er hat gesagt, aber was für ein verrücktes Gefühl. Ich habe das Gefühl, du bist immer noch sicherer dort als hier. In Deutschland kann ich nicht auf die Straße gehen, erkennbar jüdisch, jetzt ich sowieso nicht mehr, weil ich in der Öffentlichkeit stehe. Auf mich wurde ein Hamas-Dreieck drauf gemalt und es wurde in den sozialen Medien verbreitet. Also es ist einfach ein für mich nochmal eklatant gefährlicher.
Wie meinst du, auf dich, auf ein Bild von dir?
Ja. Und das würde ja auch bedeuten, dass wenn ich rausgehe mit meiner Familie, bringe ich die jedes Mal mit in diese Situation. Und das habe ich hier gar nicht. Und in Deutschland weiß ich nie, wer mein Feind ist. Das könnte jetzt ein Linksextremer sein, das könnte ein Rechtsextremer sein, das könnte ein Islamist sein, das könnte jemand sein, der einfach so aus der Mitte der Gesellschaft ist und auch noch einen antisemitischen Spruch loslässt. Es ist für mich völlig nicht absehbar, was passiert jetzt, wenn ich auf die Straße gehe. Was ist, wenn ich einen Davidstern tragen möchte? Ich möchte auch einfach nicht in einem Land leben, wo ich das alles nicht kann. Warum muss ich mich denn einschränken? Religionsfreiheit ist Bestand der deutschen Gesetze und ich kann sie aber nicht unbescholten ausleben. Das kann doch nicht sein. Also von daher, nein, ich glaube, rational bin ich in Israel sicherer und glücklicher, als ich es in Deutschland wäre.
Trotzdem, wie geht man denn in Israel mit diesem Sicherheitsversagen der Regierung um, wenn man so will? Also ich möchte Israel nicht die Schuld geben, aber alle Sicherheitsvorkehrungen am 7. Oktober haben versagt, sodass das passieren konnte. Hat man da genug Vertrauen in die Regierung, dass das nicht nochmal passiert? Hat es nicht das Sicherheitsgefühl für immer unwiederkehrbar erschüttert?
Doch, hat es definitiv. Also ist auch egal, mit wem ich in Israel spreche, niemand mehr hat das Vertrauen und das Sicherheitsgefühl, dass wir wirklich betonhart hatten vor dem 7.10. Das ist vielleicht auch ein Fehler gewesen, dass wir bis zu dem Zeitpunkt uns so unantastbar gefühlt haben. Und das ist hier auch öfter mal Thema. Also es ist nicht so, dass ich nicht Angst hätte, wenn ich hier abends manchmal ins Bett gehe. Ich habe wahnsinnige Angst davor, dass es nochmal jetzt gar nicht aus Gaza passiert, aber aus der Westbank. Da kommen jetzt ja auch die ersten Raketen schon rüber geflogen. Das wäre ein absoluter Albtraum. Nein, ich hoffe, dass der Sicherheitsapparat jetzt besser ist. Manches, was ich sehe, ist auf jeden Fall gut. Also man macht sehr viel und man schafft auch viel. Aber er ist bestimmt nicht so gut, wie wir dachten. Und man versucht schon, sich selbst einfach ein bisschen besser vorzubereiten. Man versucht einfach selbst zu wissen, ich habe Verstecke in meinem Haus erkoren, die hoffentlich niemand jemals findet. Das heißt, das zeigt ja, dass ich nicht darauf vertraue, dass jemand kommt, um mich zu retten, sondern ich erstmal hoffe, mich selber irgendwie retten zu können. Aber diese ganz, ganz große Angst, das ist eigentlich die größte Angst, dass die ganze Welt dabei zuschauen könnte, wie alle arabischen Nachbarn und Staaten uns gleichzeitig angreifen und Israel ausgelöscht wird. Die ist natürlich jetzt nicht ganz rational, weil wir sind weit davon entfernt hoffentlich, aber sie ist auf jeden Fall da. Und ich fände das wirklich schrecklich. Deswegen gebe ich auch manchmal so wenig auf die Meinung von außen, weil die sitzen dann vom Fernseher und denken, Mensch, ist aber jetzt schlimm. Und dann gehen die zurück in ihren Alltag. Aber für uns geht es hier um Leben und Tod.
Ich habe es ja schon erwähnt, in den vergangenen Jahren ist der Antisemitismus in Deutschland laut diverser Statistiken nachweislich stark gestiegen in den Schulen, auf den Universitäten. Man sieht es auf der Straße, auf Social Media, das hast du schon erwähnt. Wie nimmst du das wahr? Hast du da irgendwelche Hoffnung, dass sich das nochmal bessert?
Das finde ich ganz interessant, dass du das fragst, weil man mich das gestern auch in einem Interview gefragt hat, wie kann das jetzt wieder besser werden? Und ich habe darauf tatsächlich keine positive Antwort. Ich glaube, dass es erstmal noch schlimmer wird. Also ich glaube, das ist so, wer den Film Die Welle kennt, der kann das 1:1 gerade beobachten, was hier passiert, ist genau das. Und auch dieses Erich Kästner Zitat, jetzt nicht ganz im Wortlaut, aber das ist eine Schneeflocke, hätte man quasi aufhalten können. Aber jetzt ist es halt eine Lawine und das kann man nicht mehr so leicht aufhalten. Und ich befürchte leider, dass Deutschland und Europa an einem Punkt sind, an dem es so einfach keinen Zurück mehr gibt. Man sieht die Gewalt auf den Straßen, man sieht, dass die Polizei nicht wirklich dagegen so viel ankommt. Mir tun die Polizisten wirklich leid, die sich seit 2 Jahren gegen diesen aggressiven Mob auch irgendwie standhaft zeigen müssen. Und die Politik macht auch einfach zu wenig in Deutschland dafür.
Das sagst du, obwohl wir eine Partei in der Regierung haben, namentlich CDU und CSU, die dezidiert pro Israel sind. Merz hatte eine sehr bewegende Rede in einer Synagoge gehalten, erst vor kurzer Zeit, und die immer wieder die deutsche Staatsräson bekräftigen und auch vor sich hertragen. Und Deutschland hat ja auch noch auf EU-Ebene, zeigt ein anderes so Abstimmungsverhältnis, beispielsweise wenn es um Israel geht.
Also Deutschland zeigt nicht immer ein anderes Abstimmungsverhalten, zum Beispiel nicht in der UN. Deutschland ist super gut darin, leere Floskeln immer wieder zu wiederholen, aber nicht darauf zu reagieren. Der Bundeskanzler, der in der Synagoge weint um tote Juden, das ist das eine und das ist auch das Mindeste, gerade wenn man sich seine Familiengeschichte anschaut. Gleichzeitig schafft es die deutsche Bundesregierung aber nicht, Israel derzeit noch weiter beim Krieg in Gaza zu unterstützen, bringt aber auch keinerlei Hilfe, um diese Geiseln zu befreien oder die Hamas dazu zu bewegen, die Waffen niederzulegen. Er weint um die Toten der Shoah, verweigert aber den Schutz der meisten Shoah-Überlebenden weltweit, die in Israel leben, die am 7.10. ermordet wurden. Das sind deren Enkelkinder, die hier leben, die er da beweint. Es hilft mir nichts, dass der deutsche Bundeskanzler weint in einer Synagoge und im nächsten Atemzug Israel nicht hilft. Und wer jetzt glaubt, das hätte keine Auswirkung, die Panzer in Israel, die derzeit versuchen, unsere Soldaten zum einen zu schützen, unser Land zu schützen und gleichzeitig die Hamas auszuschalten, denen fehlen wichtige Teile. Wir haben nicht mehr genügend Panzer. Woher kommen diese Teile eigentlich? Aus Deutschland. Das heißt, da passiert wirklich etwas hier in Israel, wenn man uns nicht unterstützt. Und das ist so eine Doppelzüngigkeit, die ich nicht mehr ertragen kann. Als jemand, der so viele Jahre in Deutschland aufgewachsen ist, das immer wieder gehört hat und jetzt um das Leben meiner Kinder bange, wie meine Urgroßmutter um das Leben ihrer Kinder gebangt hat. Es wird nicht genug getan gegen Islamismus. Jeder, der was gegen Islamisten sagt, wird automatisch zum Rechtsextremen, zum Rassisten. Ich bin hier in Israel mit Muslimen befreundet, die in der IDF gedient haben und dienen, deren Familienmitglieder am 7. Oktober oder danach getötet wurden. Es geht nicht darum, gegen Muslime zu sein. Es geht darum, gegen Extremisten zu sein und gegen Islamisten zu sein. Und Extremisten, ich habe auch ein Problem mit extremistischen Juden. Das würde ich genauso wenig tolerieren und auch dieses Land toleriert das nicht, Israel toleriert das nicht. Aber de facto ist das eine Minderheit in Israel, während Islamisten eine Mehrheit sind in Gaza, in der Westbank und leider wahrscheinlich, das weiß ich nicht in Zahlen, aber weltweit, was ich so an den Demonstrationen zumindest ablesen kann, scheinen es ja doch relativ viele zu sein.
Du hast jetzt schon sehr viel Kritik an ihm geäußert, aber ich fand, Friedrich Merz hatte am 7. Oktober schon die richtigen Worte, die richtige Tonalität gefunden. Es gab da ein kurzes Video anlässlich des Jahrestages, wo er sinngemäß sagte, gehen Sie in die Synagogen, gehen Sie an die Orte, wo Juden und Jüdinnen sind, gehen Sie auf Juden zu. Verbessert das deine Sicht auf Friedrich Merz oder sagst du, das sind trotzdem hohle Worte angesichts der Lage?
Also ich will Friedrich Merz ja nicht unterstellen, dass ihm das nicht nahe gehen würde in Gänze, was in Deutschland gerade passiert. Das ist auch bestimmt ein guter Impuls, weil ich glaube, sehr viele Juden und Jüdinnen in Deutschland und weltweit, die vermissen Solidarität. Jedes Mal, wenn mir jemand schreibt, und er muss mir nicht schreiben, alles, was Israel macht, ist gut, oder darum geht's ja gar nicht. Einfach mal zu sagen, ich sehe dich und es tut mir leid, was ihr gerade durchmachen müsst und ich bin hier und ich gehe vielleicht mal auf eine Gedenkveranstaltung oder auf eine Demo und ich erkenne auch euren Schmerz an, dass diese Gleichzeitigkeit fehlt auch so ein bisschen, dass man sagt, ich kann ja auch um Kinder in Gaza trauern und trotzdem auch mit den Menschen in Israel zusammenstehen. Das fehlt definitiv auch. Und was Friedrich Merz sagt, das ist bestimmt nett gemeint, aber in der Umsetzung natürlich schwer. Zum einen sind wir mittlerweile an einem Punkt, wo Juden und Jüdinnen sich kaum mehr erkennbar zeigen. Also man wird sie kaum spotten können, was ja auch schon mal komisch ist. Die Synagogen sind streng überwacht, waren sie immer. Also es ist auch gar nicht so leicht, mal eben zu einer Synagoge zu gehen, ohne dann da auch durchsucht zu werden. Ich kenne Menschen, die sagen, ich würde gerne gehen, aber ich bin auch ein bisschen unsicher. Andere haben auch Angst, denn es sind ja auch Anschlagsziele. Die Synagogen werden noch etwas leerer, denn auch Juden und Jüdinnen haben immer mehr Angst, in Synagogen zu gehen. Also das ist nett gemeint, es ist nur leider ein bisschen fernab von der Lebensrealität, in der sich Juden und Jüdinnen, glaube ich, gerade in Deutschland schon befinden. Aber generell zu sagen, geht mehr zu diesen Veranstaltungen, zu Demonstrationen, zu Solidaritätsveranstaltungen. Das ist bestimmt ein guter Anhaltspunkt, wenn Menschen zeigen wollen, ihr seid nicht alleine und wir stehen hier in Deutschland auch an eurer Seite.
Also für dich sind die Tränen von Friedrich Merz nichts wert, hast du gerade gesagt. Ist das in Israel oder bei den Leuten, den du kennst, so allgemeingültig? Ist es, wie man auf Deutschland blickt? Oder ist für einige Deutschland nicht immer noch also so eine Art Hoffnungsträger in Europa, weil man sich zur Staatsräson bekennt? Und die Waffenlieferungen wurden ja zusetzt. Friedrich Merz hat die Waffenlieferungen nach Gaza, nach der Ausweitung der Bodenoffensive, teilweise eingeschränkt. Zuletzt wurden jetzt wieder Waffenexporte freigegeben.
Das sind Waffenexporte und lediglich U-Boote und so weiter zur Verteidigung, aber nichts, was man in Gaza gegen die Hamas verwenden könnte. Aber es sind zwei Sachen. Die Juden in Deutschland fühlen mehrheitlich, so wie ich das gerade beschrieben habe, was Merz angeht. Israelis, also ich bin mit meinem Freundeskreis sind 95% Israelis, die schauen dann doch noch netter auf solche Aktionen. Die sagen auch, Mensch, ist aber toll, so ein Bundeskanzler, der da weint. Das ist ja auch nicht immer so. Also stimmt ja auch, wenn man sich auch andere Länder in Europa anguckt, da ist ja das Gegenteil der Fall. Dann fällt das hier schon positiv auf. Die allgemeine Stimmung gegenüber Deutschland, ich würde sagen, im letzten halben Jahr hier in Israel hat sich aber verändert, weil einfach viele Aussagen getätigt wurden. Jetzt Wadepool mit seiner Zwangssolidarität ist sehr oft zitiert hier in Israel, kam ganz schlecht
an. Das hatte er dann wieder zurückgenommen, der Außenminister Wadepool.
Hat er zurückgenommen, nachdem man ihm sehr eindringlich wahrscheinlich vermittelt hat, dass das so einfach kein guter Ausdruck ist, keine gute Beschreibung ist. Es bleibt aber ja in den Köpfen der Menschen. Generell ist ja die Kritik schon oft sehr an Israel und an der israelischen Regierung, die man ja auch äußern kann. Und was die auch politisch hinter verschlossenen Türen machen, ist ja auch nochmal was anderes. Aber da kommt einfach nicht genug Druck auf die, die das alles hier tatsächlich losgetreten haben und ja auch am Laufen halten. Und das ist die Hamas. Und da ist einfach in Israel so ein bisschen der Geduldsfaden. Der reißt da langsam und man orientiert sich vor allen Dingen an Donald Trump und nicht mehr an Europa oder an Deutschland.
Was müsste sich konkret am deutschen Umgang mit der Erinnerungskultur, also du hast ja, schreibst in deinem Buch, die Erinnerungskultur in Deutschland ist zu so einer moralischen Routine geworden. Gibt es etwas, was sich ändern müsste, damit Deutschland wieder auch ein potenzieller Ort zum Leben ist, aus deiner Sicht, für Juden, die ausgewandert sind?
Also es müsste definitiv sehr harte Konsequenzen geben bei Judenhass. Ich sehe Gerichte, die hier, es gibt ja diese eine Extremistin aus Berlin, die vor Gericht stand und dann sagt ihr der Richter, dass sie da vielen Menschen aus der Seele spricht und er sie ganz toll findet, jetzt nicht im genauen Wortlaut, aber er hat sie halt quasi unterstützt. Da frage ich mich dann auch, was ist mit den Richtern in Deutschland los? Und solche Sachen sind sehr kontraproduktiv. Diese roten Linien, die immer wieder verschoben wurden, mittlerweile gibt es, glaube ich, gar keine roten Linien mehr. Die müssten wieder eingeführt werden, also Konsequenzen. Und eine andere Bildung. Es hilft nicht nur, über die Shoah zu erzählen und die Kinder da zu sensibilisieren. Ich wünsche mir, ich weiß, die meisten Menschen, die Bücher schreiben, wünschen sich, auf Bestsellerlisten zu landen. Ich würde mir für mein Buch wünschen, dass es in Schulen gelesen wird. Weil ich glaube, dass es zusammenbringt die Geschichte der Nationalsozialisten und das Leiden der Juden damals mit der Sicht der Dinge und der aktuellen Situation für Juden jetzt in Deutschland, was auch dann greifbarer für Menschen wird, weil viele junge Menschen denken, das sind irgendwie Schwarz-Weiß-Aufnahmen von toten Juden, aber die wissen gar nicht, wer sind denn Juden heute? Also vielleicht auch mehr Raum bringen, Juden und Nicht-Juden zusammenzubringen, gerade muslimische Kinder, wäre es nicht toll, die würden sich einfach treffen und Fußball spielen oder zusammen grillen und dann feststellen, ah, wir beide essen kein Schweinefleisch. Also mehr versuchen, klarzumachen.
Das verbindende Element.
Ja, das wäre etwas. Aber ich glaube, wie gesagt, das hätte man vor 10 Jahren machen müssen. Jetzt sind wir an einem Punkt, da wird das so leicht nicht mehr funktionieren. Deswegen harte Konsequenzen. Und für Menschen, die sich nicht an die Regeln halten, müssten die Konsequenzen tatsächlich extrem hart werden.
Glaubst du, so alles das zusammengenommen, dass deine Kinder einmal friedlich leben werden können?
Ich hoffe es, ich wünsche es mir. Das ist, warum ich das mache, was ich mache. Auch wenn es mir überhaupt keinen Spaß macht. Ich würde viel lieber über andere Dinge, schönere Dinge sprechen. Ich befürchte und bin mir relativ sicher, und es macht mich unfassbar traurig, dass ich meinen Kindern weder Deutschland noch Europa so zeigen kann, wie ich darin aufgewachsen bin. Und es gibt so viel Schönes zu entdecken. Und ich möchte eigentlich, dass sie die Welt kennenlernen. Und sie sind noch sehr klein und ich hoffe, in 10 Jahren wird es wieder besser sein. Aber um ehrlich zu sein, wir haben gestern darüber gesprochen mit Freunden, wo können wir denn vielleicht nächstes Jahr alle zusammen in den Urlaub hinfahren. Und wir haben gesagt, wir können gar nirgendwo hinfahren und wir können auch jetzt gar nichts buchen, weil wir nicht wissen, wie schlimm wird denn die Lage. Also jetzt waren wir in Griechenland und auch da waren wir unsicher. Und Spanien, Italien, Frankreich fallen komplett weg. Also unsere Welt ist kleiner geworden und ich hoffe sehr für meine Kinder, dass sie irgendwann wieder sicherer wird. Und ich hoffe, dass, wenn die Welt nicht sicher ist, aber dass zumindest Israel sicher ist. Also, dass sie wenigstens diesen Ort hier haben. Und das ist der Grund, warum wir so für diesen Ort kämpfen müssen. Weil wenn wir Israel nicht mehr haben, dann haben wir nichts mehr.
Sagt die Autorin und Journalistin Sarah Cohen-Fantel. Sarah, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses offene Gespräch.
Vielen Dank.
Das war Machtspiel. Mein Name ist Beatrice Achterberg. Anregungen, Kommentare und alles, was ihr uns schon mal sagen wolltet, bitte an machtspiel@nzz.de. Wissenswertes zum Thema findet ihr in den Shownotes und wir sind nächste Woche wieder am Donnerstag für euch da. Tschüss, tschüss.